Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio
Bob. Da sieht man daran, dass die Löcher, die da drin sind, jetzt zugeschmiert sind, weil da legen die nämlich ihre Eier rein. Und zwar kommen hinten die Weibchen rein, dann vorne kommt ein Männchen rein. Das Männchen schlüpft als erstes, wartet drauf, dass die Weibchen rauskommen und befruchtet die gleich. Und wohnen tun die dann später in so Glockenblumen. Da bilden die so Wohngemeinschaften, diese Wildbienen. Und wohnen also auch bei schlechtem Wetter, ziehen die sich dann in diese Glockenblumen zurück. Und also bei uns ist schon auch, also Natur pur, sag ich mal.
Also ich finde, das nächste Mal, wenn du wieder anfängst und willst irgendwelche wilden Dinge, weißt du, wo ich dir immer Quantenphysik oder so erklären? Erklär das lieber mit den Bienen, das finde ich total gut. Also mit den Bienen finde ich echt knuffig, also auch mit der Bienen-WG und dann wohnen die dann in den Glockenblumen. Ja. Ich glaube, da machen uns große, viele Freunde mit, irgendwie. Das ist super. Ja. So, Freunde, jetzt heute trinke ich ein Bier, ja, weil ich das letzte Mal, muss ich jetzt sagen, habe ich Christoph schon gleich danach gesagt, Alter, ich habe eine ganze Flasche Wein weggesoffen während Illy und hatte, weil ich hatte echt einen schlechten Tag, ja. Ja. Und hatte echt einen in der Kiste, aber heute kann mir das nicht passieren, ich werde nur ein Bier trinken, Freunde.
Peter, schön, dass du da bist. Du siehst, es ist hier sehr ernsthafte musiktheoretische Betrachtung.
Ja, genau. Das Symposium ist das jetzt hier. Kein Podcast mehr. Ich weiß gar nicht, was ist Symposium. Ich finde, es hört sich einfach klugscheißerisch geil an.
Gut, ja.
So ein Symposium.
Fachmänner diskutieren, oder?
Ja, irgendwie sowas. Ja. Die Furies sind da. Hallo Kai.
Jo, moin.
Hallo Christoph.
Ja, moin, moin.
Und der Gast heute ist ja wieder so ein Urgestein des deutschen Rocks. Und Christoph, das ist ein Bekannter von dir. Wen habt ihr denn da mitgebracht?
Ja, heute, ich freue mich sehr, Peter Knorren zu Gast. Hannoversche Legende, Musiklegende. Freunde und Feinde dürfen ihn auch Faro-Peter nennen. Ich glaube 73
hast du.
Genau, 73 seine Band gegründet, mit Victory in den USA unterwegs. Manager von allem, was in Gitarren Business Rang und Namen hat.
Na, dich noch nicht.
Ja, gestimmt, mich noch nicht. Okay, danke.
Das reden wir später drüber. Aber dem haben wir auch immer das Salto mit seiner Gitarre verboten, Peter.
Und das war eines meiner ersten Konzerte, was ich in meinem Leben hatte, im Pumpwerk in Wilhelmshaven. Ich musste 13, 14 Jahre, ich durfte eigentlich noch gar nicht da sein, war Fargo im Pumpwerk Wilhelmshaven und ich hatte hinterher am nächsten Tag, ich hatte solche Nackenschmerzen. Ich glaube, da leide ich jetzt auf meine alten Tage.
Wieso Nackenschmerzen?
Weil wir den Kopf so geschwenkt haben, meine Kumpels und ich in der ersten Reihe.
Hast du was verloren, dass du da gesucht hast?
Ja, genau.
Der rote Moscher von Wilhelmshaven.
Der gute Wilhelmshavener Moschpit.
Hast du da gewohnt in Wilhelmshaven?
Ja, genau. Ich wohnte damals in Wilhelmshaven für. Leider. Oder nee, ach was, alles gut.
Ja, Wilhelmshaven ist doch prima.
Nee, ich hatte da auch meine erste Band. Ich habe damals im Pumpwerk auch zweimal gespielt bei der Jugenddisco, mittwochs nachmittags, falls es wen interessiert. Interessanter als Quantenphysik vielleicht. Und ja, wie gesagt, Pumpwerk war einfach ein legendärer Laden damals. Da hat alles gespielt, was Rang und Namen hattet. Und ihr eben auch, da habe ich euch das erste Mal gesehen. Da wart ihr ziemlich jung, da hattet ihr noch gar keinen Plattenvertrag. Habt ihr, glaube ich, erst 79 dann gehabt, ne?
Oder ja, was? Ja, genau. Wir haben sie alle genervt mit Auftreten. Damals war das ja nur leicht, ne? Da brauchte man nur lange Haare zu haben. Ja, im Ernst. Und ich weiß noch, als Manni Schütz, SPV seinerzeit, da hat man gesagt, also weißt du, damals, wenn da vier Typen sind und die hatten alle lange Haare und die sind auf dem Cover, 10.000 verkaufte Einheiten aus dem Stand, reichte aus. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Aber das stimmt. Ich hatte früher auch einen Kumpel, der hat die Platten immer nach dem Cover gekauft. Der kannte die Bands nicht, der kannte die Musik nicht. Der hat nur geguckt, was er geil fand. Meistens waren es so nackte Frauen am Kreuz mit so Schlangen drumherum. Das war immer so für ihn so ein Maßstab. Oder Motorräder, so gezeichnete. Oder eben wahnsinnig verwegene, langhaarige Typen. Das hat er sich dann gekauft, ja.
Das kenne ich auch, nach dem Cover kaufen. Ich weiß noch, in der Hannover Egi, da war so ein Hi-Fi-Laden und der hatte auch eine kleine, so einen kleinen Raum mit zwei Plattenspielern und da konnte man sich Platten anhören, bevor man sie gekauft hat. 20 Mark das Stück. Das war eine Höllenknete. Am geilsten fand ich das Cover von Cream Live, aber leisten konnte ich mir das Album nicht. Aber ich habe auch ganz genau, wie du sagst, nach dem Cover. Und was sich da total angeturnt hat, war damals, aber auch nur das Cover, Edgar Broughton Band. Da hingen ein paar geschlachtete Schweine an so einem Laufband. Und zwischendurch hing ein nackter Mann verkehrt rum.
Oh. Und das war Edgar Broughton.
Das war Edgar Broughton, genau. Edgar Broughton selber nicht.
Daher kommt doch der Musikschwein, der Schweinerock.
Nein, natürlich nicht. Können wir so stehen lassen. Denn er hat ja später dann auch lauthals immer rumgeschrien, boykottiert die Konzerte, die Veranstalter, Schweine, die wollen euer Geld haben, und hat die Leute aufgefordert, bei den Konzerten zu stürmen.
Super.
Ja, also irgendwie, ich verstehe das nicht so ganz richtig. Ich meine, er ist ja auch in der Versenkung verschwunden.
Ja, völlig zu Recht.
Aber ich hatte auch, also die Platte habe ich auch mal gesehen. Mein Freund hat immer alle Zappa-Platten gehabt früher, und die hat er auch gehabt.
Die von Edgar Broad mit dem Schweinekram, ne?
Den Schweinedinger, genau.
Ja, der Kollege hat recht hier, ne? Man kauft das, die Musik damals nach dem Cover.
Ja, scheiße.
Und wenn man sich überlegt, wie heutzutage so einige Bandlogos aussehen, wie ein umgekippter Baum im Herbst. Ne? Da musst du unten drunter stehen, wie die Band heißt, damit du das Logo überhaupt erkennst. Das ist dann eine richtig böse Männermucke, ne?
Ja.
Also im Englischen dann irgendwie fuck the police und weiß nicht, was die deutschen bösen Männer dann da halt so singen.
Ich glaube dasselbe, nur in Deutsch.
Ja. Ich trinke dein Blut und ich fick eine Elfe und diesen ganzen Scheiß.
Sowas, ja.
Der geneigte Zuhörer mag sich jetzt fragen, Fargo, Fargo habe ich nie gehört. Fargo ist ja nicht alles, was Peter gemacht hat. Also Fargo, das war ja der Anfang, und dann gab es eine zweite Kapelle, auch noch mit einem hannoverschen Urgestein. Die hieß Victory und die war wesentlich bekannter, und die haben getourt in Amerika, bis der Doktor kommt. Und als es die nicht mehr gab, ist er dann ins Management umgewechselt und hat dann solche Sachen gemacht wie Uli John Roth managen oder Michael Schenker oder weiß der Henker was. Also es gibt eine Menge Dinge, über die wir sprechen können heute, und auch eine Menge lustige Geschichten, hoffe ich doch zumindest.
Ob das so lustig war, weiß ich nicht.
Ja, auf alle Fälle, in deinen Büchern klingt es ganz lustig, glaube ich.
Ja. Ich habe das auch Bücher darüber geschrieben. Ne?
Das Buch zum Album.
Genau, ich habe zum Beispiel zu der Zeit, ich habe aus deinem Buch hier, was das jetzt ja auch erscheint, Fargo Peterchens Mondfahrt, auch das erste Buch von dir, bis hierher und so weiter, kann ich auch sehr empfehlen. Und ich habe ein bisschen durchgeblättert und habe einen kleinen Auszug, wenn ich darf. Da geht es nämlich genau um besagte Band. Die Gedanken an meine letzte Band Victory und die vielen großen Tourneen in Europa und Amerika waren, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, weitgehend verblasst und so verschwommen wie die Realität zwischen den zahllosen, durchgekoksten Nächten, nach denen man aussah wie ein Mad-Igel. Schnee von gestern, vom Winde verweht. Die glorreichen Zeiten, in denen Plattenfirmen 100.000 Mark für eine Studioproduktion zahlten, genauso viel für ein einziges Video und gleich mal das Doppelte für eine europaweite Tournee im Vorprogramm einer noch bekannteren Gruppe, gehörten ebenfalls unwiderruflich der Vergangenheit an. Jedes Bandmitglied von Victory hatte damals sogar 1.200 Mark monatlich von der Plattenfirma obendrauf bekommen. 2 Jahre lang. Wir hatten auf den Schultern eines Riesen gestanden und am Ende auf einem riesigen Schuldenberg bei unserer Plattenfirma. Knapp 1 Million.
Was?
Aber hoffentlich nicht rückzahlbar, ne? Sondern nur
verrechenbar. Nee, das steht ja in den Verträgen.
Sehr gut.
Da muss man aufpassen. Ne?
Ja, genau.
Ja, wir hatten, ich glaube, das waren 972.000 Miese.
Ja, das ist lohnend auf jeden Fall.
War auch Geld, ne?
Ja.
Okay.
Ach, so eine große Firma braucht aber ein Abschreibungsprojekt, das ist doch normal.
Aber kommen wir doch mal auf Victory zu sprechen, denn nachdem aus Fargo ja sozusagen Victory wurde mit so ein bisschen Umbesetzung, sind Victory ja zu einer der erfolgreichsten deutschen Hardrock-Bands überhaupt geworden. Auf jeden Fall Exportschlager Nummer 1, auch aus Hannover. Wir haben ja in einer anderen Podcast-Folge schon drüber gesprochen, über diese ganzen Hannover-Verzwickungen und Verwicklungen. Ich habe da langsam den Überblick verloren. Ich habe mir das ja mal versucht, wirklich anzugucken. Das ist, also für mich braucht man mal so einen Stammbaum. Hannover steht oben, dann euer hier Großburg-Wedel-Gymnasium, und dann geht da alles von ab. Weil wenn ich mir das angucke, Fargo war ja noch mit Matthias Jabs, der ist dann 78 zu den Scorpions gegangen, weil Uli John Roth da raus ist. Dann ist Michael Schenker zurück zu den Scorpions gegangen, dann musste Jabs wieder gehen. So, und am Ende ist ja Michael Schenker bei UFO gewesen. Und als er zu den Scorpions zurück ist, und UFO, Uli John Roth und Michael Schenker, hast du danach, also das ist ja alles eine Gemengelage. Ich blick da gar nicht mehr durch. Was ist denn das für ein, warum hat das denn da alles so funktioniert? Was ist denn das? Und vor allen Dingen, liebes Gymnasium Großburg-Wedel, ja, auf eurer Homepage steht nichts. Da steht nichts von den Söhnen dieser Stadt oder von den Leuten, die auf diesem Gymnasium waren, das irgendwann in Wingenfelder Gymnasium umbenannt werden muss. Das ist doch ein Skandal. Jetzt bin ich ruhig, aber ich bin total baff, als ich mir das angeguckt habe, was da alles passiert ist in dieser ganzen, in eurer Corona da sozusagen.
Du, seit Christian Wulff sind die Söhne der Stadt etwas in Verruf geraten, muss man dazu sagen.
Ja, okay.
Er wohnt aber nicht in Hannover.
Ne? Nee, aber in Großburg-Wedel.
Also, kommen wir nochmal auf Victory. Magst du mal erzählen, wie das alles diesen Weg gegangen ist, von Fargo ausgehend, dann zu diesem Victory-Projekt erstmal nur, weil es ist ja sehr viel umbesetzt worden dann im Laufe der Geschichte, und wie es dann zu diesem großen Erfolg tatsächlich auch in den USA gekommen ist?
Nach dem dritten Album mit Fargo hat uns unser Gitarrist Hanno Grossmann verlassen. Das war alles eine ziemlich blöde Sache. Wir waren irgendwie alle scheiße. Und das Ganze war inmitten einer Tour, als wir diese genialen Mother's Finest, bei denen waren wir im Vorprogramm, mit denen haben wir irgendwie 20 Shows in Deutschland gespielt, und das spitzte sich immer mehr zu und Hanno hatte dann die Schnauze voll. So, und dann wurde uns ein Gitarrist aus der Nähe von Stuttgart empfohlen. Und zwar von Frank Bornemann, der für seine Eloy-Band auch einen Gitarristen suchte. Und dieser Gitarrist war Tommy Newton. Mit dem haben wir uns in München getroffen. Und dann kam der nach Hannover, hat bei mir gewohnt und sagte, ich hätte hier noch einen astreinen Drummer. Das war Bernd Graf, auch aus demselben Ort. Und Bernie hat dann bei mir gewohnt. Da haben wir reichlich rumgekokst und die ganzen Scheiße. Und ich habe mir gedacht, Bernd Graf, das klingt irgendwie nicht so geil. Also habe ich ihn Bernie van der Graf genannt. Fand er auch gut. Und dann hatten wir einen Sänger namens Pedro Schemm. Der kam aus Saarbrücken. Und der war deshalb in Hannover, weil die Band Sino einen Sänger suchte, der hochsingen kann, und Pedro konnte das meistens. Und er klang irgendwie auch ein bisschen wie Robert Plant von Led Zeppelin. Kurzum, Pedro war ein dicker Typ, konnte 50 Kugeln, kein Spaß, 50 Kugeln Eis essen und hatte immer irgendwas zu tun. Er hat mit allen möglichen Scheiß gedealt und hat mir mal erzählt, dass Hermann Rarebell von den Scorpions, dem hat er einen Benz verkauft, als 12-Zylinder, glaube ich. Und als dann Rarebell irgendwie mal Öl wechseln wollte, waren da bloß 6 drin in diesen Zylindern. Da kam er dann auf die Idee, die Zylinder nachzuzählen.
Kann ja mal passieren.
Aber dass er das mit den 12 geschafft hat, ist ein Wunder, finde ich.
Rarebells Vater, der fuhr ja Rolls Royce, den hat Rarebell ihm gekauft. Ich kam irgendwann mal aus dem Leinedomizil und da stand ein fetter Rolls Royce an der Ampel und irgendein Typ für Typ fiel da besoffen raus. Und das war dann der Vater von Rarebell. Also kurzum, wir waren zugange, haben geprobt und gemacht und getan. Und irgendwann kam Rarebell um die Ecke und sagte, ihr Jungs, also ich habe hier einen astreinen Produzenten für euch. Der Typ heißt Rick Browdy, kommt aus New York und der kann da was machen. Na gut, also habe ich mir 10.000 Mark von Rarebell geliehen, um das Horus-Studio zu bezahlen. Wir also in das Studio, haben in dem Moment auch oben die Zimmer in Beschlag genommen. Da hat dann Bernie und Pedro gewohnt. Und Tommy hatte ja immer irgendwelche Freundinnen. Ach ja, dann hat man noch einen Gitarristen aus London, John Lockton. Das war dann der zweite Gitarrist. Ludwig hat sich mittlerweile auch verabschiedet von Fargo, der konnte das alles nicht mehr ertragen. So, und dieser zweite Gitarrist, John Lockton, der musste weg aus London, weil er hochgradig in Sachen Heroin unterwegs war und hat sich dann in Hannover von dem ganzen Scheiß abgekapselt. So, wir haben also geprobt wie die Deppen und dann irgendwann kam dieser Rick Browdy an in Hannover. Hat vorher noch uns instruiert, wir brauchen einen Holztunnel vor der Bassdrum, das macht einen besonders geilen Sound und diesen ganzen Quatsch. So, jetzt kam dieser kleine Mann, Rick Browdy, der nicht einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken hat, Drogen sowieso nicht, Zigaretten konnte der nicht mal buchstabieren. Also es war furchtbar. Aber jedenfalls haben wir angefangen. Und dann, nachdem die Backings alle drin waren, war der Gesang dran. Und Pedro stand nun also an seinem Mikrofon mit der Zigarette und Rick hat ihn gequält. Also irgendwie, Pedro, go to the piano, A, hit an A. Und der arme Pedro stand dann also am Piano mit der Zigarette in der Hand, hat immer so eine A-Taste gedrückt. Rick hat ihm vorher ein Kreuz auf die Taste gemalt. Pedro konnte nicht mehr singen. Es ging nicht. Er konnte nicht mehr. So, daraufhin sagte dann Rick, also entweder er oder ich. Naja, jetzt hat man diesen Rick schon mal am Hacken. Und ja, Rick, hast du eine Idee? Ja, ich rufe jetzt mal den Sänger von Ted Nugent an. Ach so, so. Oh, gut, mach mal. Charlie heißt er, Charlie Huhn. Ah. So, der rief ihn dann auch tatsächlich an und schwatzte mit ihm und Rick erzählte ihm, ja, die Scorpions investieren Geld in die Band und so weiter und so weiter. Was tatsächlich Quatsch war, wie ich schon sagte, ich habe mir diese 10 Riesen geliehen. Huhn war sofort bereit, rüberzukommen. So, Newton hat dann eine seiner Gitarren verkauft, damit wir das Flugticket hatten. Und es dauerte 4 Tage, da kam Charlie Huhn an, braun gebrannt, Rick umarmte ihn und hat uns vorgestellt, wir haben rumgerade Brecht in England, in Englisch. Und Rick hat dann zwischendurch auch nochmal Texte geschrieben, weil die Texte, die wir geschrieben haben, alle dummes Zeug waren. Und Rick ist da richtig beigegangen. Das konnte er allerdings wirklich sehr gut, Texte schreiben. So, und Charlie hat dann das komplette Album in 3 Tagen oder 2 oder 3 Tagen eingesungen. Mal ebenso. Aber richtig geil, der konnte das.
Aber zu dem Zeitpunkt wart ihr noch gar keine Band, die einen Namen hatte, oder?
Nee, wir hießen zu dem Zeitpunkt immer noch Fargo.
Ja, okay.
So, dann ist Charlie wieder abgezwitschert und jetzt musste man mal, ich habe dann ein paar Plattenfirmen angeschrieben, aber die wollten nicht. Wir waren nur eine von, ich weiß nicht, wie viel 100 Bands damals lange Haare hatten. Also dachte ich mir, jetzt müssen wir die Sache mal anders aufzäumen. Und da habe ich 9 Konzerte gebucht in 10 Tagen und im Vorprogramm hatten wir 2 Bands. Eine war irgendwie aus Braunschweig oder Hildesheim, ich habe es verdrängt, wie die hießen. Irgendwas mit Black. Und danach war eine Band namens Kakumen, aus denen später Bonfire wurde. So, dann haben wir uns einen Reisebus gemietet mit allen 3 Bands da drin und einen Sattelschlepper, wo die ganze Scheiße reinpasste. Und in der Tat, es hat funktioniert. Wir hatten ein Konzert, Fabrik, Hamburg, genau. Und Charlie haben wir kommen lassen für diese Konzerte. Und er ist dann danach wieder weg. Und es dauerte irgendwie eine Woche, Anruf. Ja, hier ist Bernd Marx, ich bin von der Metronom und ich habe da dieses Konzert gesehen, hier von Victory und Fargo. Und also dieser Sänger, der war doch vor Charlie Huhn, ne? Also, der Charlie Huhn, der war doch bei Ted Nugent, ne? Ja, genau. Und dann dieser Bassist, der aussieht wie ein Vatermörder. Also das war ja echt irgendwie alles ganz geil. Wer bist du eigentlich? Ja, ich bin der Vatermörder. Ich denke, ne? Oh, verdammt. Das tut mir leid. Nee, ist okay. Wie heißt du noch gleich? Ja, Bernd. Ah ja, Bernd Marx. Okay, gut. Ja, können wir uns ja mal treffen. Ja, und dann kam er tatsächlich mit dem Zug. Ich habe auf dem Bahnsteig gewartet, dort, wo 2. Klasse ist. Bahnsteig war ja immer heute noch eingeteilt, 1. Klasse, 2. Klasse, warte, 2. Klasse, keiner war da. Der Zug fuhr weg und ganz am Ende des Bahnsteigs stand ein Männchen. 1. Klasse, das war Bernd Marx. So, dann sind wir dann zu mir in die Hildesheimer Straße, dieses Hinterhofhaus da gefahren und haben geredet und gemacht und getan. Das war jetzt, muss ich allerdings dazu sagen, ich habe vorgegriffen. Da hießen wir tatsächlich schon Victory, denn vorher das erste Album, was besagter Rick Browdy produziert hat, das hat er dann mitgenommen nach Amerika, hat ein bisschen dran rumgebastelt und gemacht und getan und zwischendurch haben uns die Scorpions, die wurden von ihrem Manager besucht in Hannover, David Krebs. Und David Krebs managte zur selben Zeit noch Aerosmith und Michael Bolton und noch irgendwelche Heinze und eben die Scorpions. Und die Scorpions haben den tatsächlich zu uns in den Übungsraum geholt, was wir vorher wussten, denn wir haben auch wieder mal Charlie kommen lassen. Wieder eine Gitarre verkauft, Charlie kommen lassen.
Nein.
Ja, und wir haben also dann in diesem Raum unsere Songs durchgespielt und David hat sich bedankt und war dann weg. Und dann nach 3-4 Monaten sagte er, also Jungs, Folgendes können wir machen. Ich habe hier eine Plattenfirma, ist dieselbe Plattenfirma, die auch die Scorpions hier macht. Das war damals Polygram. Und die würden euch gerne mal sehen. Ja, können wir machen. Wann wollen die denn kommen? Nee, nix kommt. Ihr müsst hier rüberkommen. Nach New York.
Noch eine Gitarre verkauft?
Mm-mm. Jetzt ging es andersrum.
Ach so.
Ja, gesagt, das war das erste von den 970.000.
Nee, das war ja noch eine andere Plattenfirma. Jedenfalls hat uns dann, haben wir gesagt, ja klar, wir kommen. Musste gucken, wir brauchen einen Flug und müssen da ja irgendwo wohnen und brauchen irgendwas zu essen. Ja, macht euch darüber mal keine Sorgen. Der nächste Anruf, der von David kam, hier sag mal, euer Schlagzeuger, Bernie, wie hieß er? Bernie van der was? Bernie van der Graf, ah ja. Die Zähne, die sehen ja furchtbar aus. Die sind ja alle braun. Das geht bei uns in Amerika nicht. Wir brauchen ja weiße Zähne. Okay? Ja, geh mal zum Zahnarzt mit dem Jungen. Ich nun also mit Bernie, das ist alles kein Witz. Ich also nur mit Bernie zum Zahnarzt und hab gesagt, hier, was ist das Nötigste, was man machen muss? Hier vorne die beiden oder irgendwie diese Reißzähne dann noch. Ja, alles klar, kostet 4.000, machen wir. Gut, wie lange dauert das? Ja, irgendwie 2 Wochen oder irgendwie sowas, ein bisschen Ausheilzeit. David angerufen. Ja, 4 Mille, wenn du deine weißen Zähne haben willst. Ja, okay, alles klar, schick Rechnung.
Was ist denn das?
So, dann sind wir tatsächlich rübergeflogen nach New York und wir wohnten dort in einem schicken Hotel und haben dann erstmal geprobt eine Weile. Das war derselbe Raum, kann man nicht sagen. Es gab so einen Übungsraumkomplex wie Beatbox in Hannover, nur eben mitten in New York und ziemlich groß. Kiss probten dort gerade und Billy Squire nebenan und wir mittendrin. Und dann abends haben wir uns natürlich besoffen. Ne? Das ist ja geil in New York mit diesen Kneipen. Da hast du diese Schnapsflaschen, also Meter breit die Regale, Meter hoch. Du zeigst bloß irgend drauf, das Bier kannst du da vergessen. Das schmeckt ja eher alles wie Bullenpisse, egal was da draufsteht. So, wir uns immer ordentlich zugehämmert. Abends zurück, am nächsten Tag sollten wir dann also vorspielen. Angekündigt hatte sich Polygram. Und zwar Polygram Büro Westküste, New York, Polygram Büro Ostküste, umgedreht. Ostküste New York, Westküste Los Angeles. So, nächsten Tag sind die dann eingeflogen. Nachts vorher haben wir ein bisschen gefeiert. Ich bin aufs Klo gegangen und da lag ein kleiner weißer Umschlag. Sind aufgemacht und da drin waren $200 oder $300. Ich habe die aufgemacht und das in der Mitte ein Riesenpacken Koks. So, ich also meine Jungs zusammengeholt und das ganze Zeug erstmal weggerasselt und dann sind wir irgendwie ins Bett. Am nächsten Tag kam dann jemand von David Krebs vom Büro und wollte uns abholen. Da war der Gitarrist weg, Tommy Newton. Also, Charlie stand unten an der Rezeption. Charlie, wo ist denn Tommy? Ja, wollte nicht so recht mit der Sprache raus. Ja, der müsste gleich wiederkommen. Ja, wo ist denn der? Hier im Krankenhaus. Wie im Krankenhaus? Ja, wir haben noch ein bisschen weiter gefeiert und dann ist er mit dem Zeigefinger von seiner linken Hand am Verschluss eines Feuerlöschers im Gang des Hotels hängen geblieben.
Ach du Scheiße.
Und der Finger musste genäht werden.
Oh.
Super. Polygramm in ungefähr 2 Stunden.
Ja.
Gitarrist hier oben schön fetten Verband. Ja, geil. Wir nun also dahin, waren schon in Eile, da ging der Kofferraum nicht auf von dem Taxifahrer, von diesem Taxi. Ah, das war das nächste Ding. Also wir in den Raum dann da und in der Dunkelheit saßen also diese Personen, die uns vorgestellt wurden. Und wir nun also auf diese Bühne gegangen. Also es war alles schwarz. Diese Leute konnten wir nicht sehen. Wir hatten diese furchtbare Nacht hinter uns. Wir haben gedacht, wir feiern unseren ganz sicher uns zustehenden Welterfolg schon mal standesgemäß vorweg. Es hat sich auch alles so ergeben. Die Göttin des Glücks, Iduna oder wie die heißt, war irgendwie kurzfristig gedacht auf unserer Seite. So, wir uns da eben abgemüht und gemacht und getan, als wir fertig waren, mal von der Bühne runter und geguckt, wo die Menschen waren. Sie waren weg.
Oh.
Der Raum war leer.
Und ihr wusstet nicht, wie lange der schon leer war, oder?
Nee, das wusste ich nicht. Er hat uns gewähren lassen. So, daraufhin, David selber war gar nicht da. Der wohnte zu dem Zeitpunkt in Los Angeles. Wer aber da war, war sein Kompagnon. Und der hieß Steve Lieber, also Leber und Krebs hieß der ganze Laden. CCC, Contemporary Communication Corporation. So, und Steve Lieber, das war der Organisator und Manager von Holiday on Ice. Und Steve sagte, naja, David lässt sich entschuldigen. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Jetzt geht erstmal ins Hotel zurück, ruht euch aus. Das war ja alles schon mal ganz dufte. Fanden die anderen da wohl nicht, aber scheißegal. So, dann haben wir noch vor irgendwie 10 weiteren Plattenfirmen in New York gespielt. Immer andere Räume, aber es mochte keiner beigehen. Die fanden uns alle scheiße. So, daraufhin sind wir zurückgeflogen nach Hannover. Und nach einem halben Jahr oder was, meldete sich dann David und sagte, also ich habe ja hier noch einen Künstler unter Vertrag, der heißt Ted Nugent. Kennst du den? Na ja, klar, der Sänger kommt doch hier von, ach ja, richtig. Und die Plattenfirma Epic, also in diesem Fall ist CBS, die wollten ein neues Ted Nugent Album haben oder irgendein Sampler, irgendwie was, aber der Vertrag ist ausgelaufen. Da habe ich denen gesagt, ja, Logo könnte haben, aber ich habe hier noch eine Band aus Deutschland, die müsst ihr dazu nehmen. Ja, okay, machen wir. Ich will noch dazu sagen, woher die ganze Knete kam, dass man uns eben nach New York geflogen hat mit dem Hotel. Und wir haben jeder, glaube ich, pro Woche $200 oder $300 pro Nase zum Versaufen gekriegt. Was wir später herausgefunden haben, ist, dass diese Polygram, die waren an Victory total interessiert. Einzig und allein unterstelle ich aus dem Grunde, weil wir Freunde von den Scorpions waren. Und in Amerika zählt das was.
Ja.
Wenn du da aus irgendeiner Stadt kommst und es gibt eine andere Band in der Stadt, dann ist die automatisch interessant. Ist hier gar nicht vorstellbar. Jedenfalls Polygram wollte Victory unbedingt haben. Also sagte dann, was haben die geboten? Ich glaube, das waren, glaube ich, $150,000. Und David sagte dann zu denen, wurde mir dann zugetragen, ich habe ein paar Leute, die bei ihm im Büro arbeiten, mit denen haben wir uns sehr gut verstanden. David sagte dann, $250,000 plus $80,000 für ein Video plus $250,000 Tournee-Support, wenn wir die hier mit den Scorpions durch Amerika jagen. Und da haben die gesagt, ja, okay, aber dann wollen wir die Band erstmal sehen. Und dann haben sie uns ja auch gesehen. Und dann wollten die auch nicht mehr verhandeln. Hatte sich erledigt. Also kurzum, nachdem uns keine Sau in Amerika haben wollte, sind wir wieder zurück. Und David hat dann diese Nummer mit Ted Nugent angeleiert und dem Plattenlabel Epic. Und die haben dann tatsächlich auch das Album rausgebracht. David sagte dann aber vorher noch, also hier, der Bandname Fargo, das geht nicht. Wir haben hier die Hauptstadt von North Dakota. Das ist ein kleiner Staat bei uns und das interessiert doch kein Schwein. Also Fargo geht nicht. Ich bin geschichtlich sehr interessiert. Zweiter Weltkrieg ist mein Schwerpunkt. Da waren die Engländer und die Amis auf der einen Seite, die Deutschen auf der anderen Seite. Hinterher war der Krieg vorbei. Wir haben es mittlerweile alle vertragen. Das ist doch ein echter Sieg. Victory. So, ihr heißt jetzt Victory. Oh, gut, okay.
Ja.
Das ist jetzt Victory.
Okay.
So, und dann kam dieser Plattenvertrag zustande und dann sagte David so, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit euch machen. Die Scorpions sind hier demnächst auf Tour, die spielen, was waren das, 5 Riesenfestivals und da seid ihr dabei. Und damit ihr warm werdet, buche ich noch ein paar Konzerte drumherum und zwischendurch, damit ihr euch nicht langweilt. So, also sind wir wieder nach New York, sind dann weiter nach gar nicht mehr, Philadelphia oder irgendwo. Und dort haben wir dann, Detroit, genau, weil Charlie Hoon in Detroit gewohnt hat, haben wir dort auch geprobt. Und sind dann auf Tour gegangen mit diversen Bands. Uriah Heep, da war der Platz, den die uns vor der Bühne gelassen hat. Wir haben dann die beiden Frontmonitore haben wir umgekippt, dass man drauf stehen konnte. Da stand der Sänger drauf. Ich stand gleich dahinter mit meinen Knien in seinen Kniekehlen, so sah das aus. Uriah Heep haben uns keinen Meter Platz gegönnt, diese Arschgeigen. Dann haben wir mit Manowar gespielt, die größten Wichser, die rumliefen damals. Also irgendwie... Und da standen wir dann auf der Bühne und irgendwie zwischen zwei Songs rief dann einer aus dem Publikum, no false metal, kein falscher Metal. Wir machen kein Metal, du Wichser, geh in Arsch. Das hat er auch nicht verstanden, der Typ da vorne im Publikum. Na egal, dann haben wir mit einer Band aus England getourt, wie hießen die? Grim Reaper. Die waren allerdings echt prima. Die haben, also die waren echt super nett. Mit denen konnte man astrein geil absaufen. Das war echt klasse. Dann haben wir mit Autograph gespielt und wie hießen sie die anderen? This Town is Built on Rock'n'Roll oder so ähnlich.
Starship.
Ja, genau, mit denen und so weiter und so weiter. Und dann kam das erste Konzert mit den Scorpions. Und das war in Seattle. Und ich weiß nicht, ich war krank wie die Sau, Erkältung. Denn wir haben es aber nie gepeilt. Draußen war es heiß wie die Sau. Wir waren vorher irgendwo
die
in New Mexico.
Die Scheiße kennen
wir auch. Da bist du also in dieser Affenhitze richtig einem Horn. Also drehst du natürlich die Klimaanlage auf. Und danach ist du eh breit. Du fällst ins Koma. Und am nächsten Tag hatte ich einen richtig fetten Schnupfen.
Die beknackten Amis.
Das sag ich dir. So, wir dann also zwei Tage später in Seattle. Und das war dann, ich weiß nicht mehr, wie die Butze hieß, da waren wir der Opener, nach uns Red und dann die Scorpions. War ausverkauft, 25.000 Leute oder sowas. Dann sind wir weitergegurkt, dann wieder mit den Scorpions, dann haben wir Compton Terrace, hieß das, das war Open Air in Phoenix, Arizona. Und da waren wir Opener, nach uns, hab ich verdrängt. Dann kam Aerosmith und dann kamen die Scorpions. Dann haben wir wieder eine Weile gespielt und dann war das nächste Festival Cotton Bowl. Das war ein Stadion in Dallas, Texas. 80.000, auch ausverkauft. Waren wir Opener, nach uns kam Grim Reaper, dann kam Bon Jovi, dann kam Ted Nugent, dann kamen die Scorpions und dann kamen die Purple.
Alter, die Scorpions sind auch fett, ne?
Wahnsinn, ja, ja. Wahnsinn, echt.
Ja, das haben die aber auch, dass die waren live schon, sind die schon sehr geil.
War denn zu dem Zeitpunkt die Platte schon draußen?
Ja, ja, die war draußen.
Ja.
Und ich weiß noch, als wir in Dallas ankamen, das Hotel war so scheiße. Also erstmal kamen reichlich Bullen. Wir haben uns kaum unsere Zimmer angeguckt und waren entschlossen, das geht nicht, unten Bullen. Jede Menge Polizei. Also wir runter, was ist denn hier los? Ja, da wurde gerade ein Dealer erschossen. Okay. Wir wieder hoch ins Zimmer und oben fielen die Kakerlaken von den Decken. Also ich meine, wir haben ja alles, was es an schlechten Hotels gibt in den USA, haben wir ja alles ertragen. Ich meine, wir waren ja dankbar für den ganzen Mist.
Ja, wir auch.
Also, und unser Tourmanager, wie hieß er noch gleich? Das war der damalige Tourmanager von Aerosmith. Der Typ, der war nur auf Koks. Nur auf Koks. Geil. Na, jedenfalls haben wir denen dann gesagt, also bei aller Liebe, das mit diesem Hotelzimmer geht nicht. Also hat er Rad geschlagen, hat bei David angerufen, hier, die Band ist am Meutern und die will ein anderes Hotel. Ja, okay, gut. Und das Hotel war dann auch ziemlich schick. So, am nächsten Tag Konzert, wie schon sagte, Cotton Bowl, das Stadion, kam eine Stretch-Limo an. So ein riesen Biest. Ja, wir also rein in dieses Teil und dann wurden wir zu diesem Stadion gekarrt. Ne? Das war irre. Das war schon ziemlich irre, wenn du so ein Ding da durchziehst. Und dann hatten wir noch ein Festival, genau, das war das letzte, wenn ich mich recht erinnere. Das war in hier um die Ecke von San Francisco. Wie heißt das so? Ich habe vergessen, ziemlich großer Ort. Ich hab's vergessen. Das waren 60.000 Leute, auch ausverkauft. Wir wieder Opener, nach uns Yngwie Malmsteen, auch wieder Red. Dann Metallica, noch irgendeine Band und dann Scorpions.
Und dann genau. Scorpions, ja.
Ja, richtig. Und Alter, das war so heiß. Ich bin auf der Bühne rumgerannt, wie von der Tarantel gestochen. Ich hatte am Schluss echt die richtig fette Blase am Fuß. So, dann war jedenfalls dieser ganze Missouri. Man muss sich mal vorstellen, die haben diese Tour nicht etwa in einem Nightliner gemacht oder sonst was. Also nicht in einem Bus. Sondern wir hatten einen etwas größeren Ford Transit. Kennt ihr die Dinger noch mit den Zwillingsreifen?
Klar.
Das Ding war etwas größer. Und da saßen vorne drei in der zweiten Sitzreihe, vorne nochmal der Tourmanager und noch wer von uns. Und hinten war unsere Anlage drin. Und ich lag immer auf der Bassbox. Die war schön groß, da war Platz genug. Und vorher hat uns die Plattenfirma noch mit jede Menge Kassetten zugekippt, was sie alles so hatten, damit man was zu hören hatte. Also lag ich dann da teilweise 13 Stunden. Das waren ja Entfernungen da. Ne? Das ist, als, ja, ob, du, das ist als ob du mal eben von Dublin nach Wien fährst. Das war kein Problem, jeden Tag. So, also lag ich da hinten drin und dann irgendwann mal, weiß ich noch, wir waren dann in den Suburbs von Chicago, tanken, kurz Bier nachfassen. Ich war noch auf dem Klo, komme raus, das Auto weg. Band weg. Alle weg.
Und kein Handy.
Ja, Dose aufgemacht, ne, Handy am Arsch. Ich also erstmal eine Bierdose aufgemacht und dann nach einer halben Stunde haben sie das dann bemerkt und haben mich ja nicht gesehen, weil ich immer hinten in dem Teil lag. Aber ich hatte auch immer das Bier und das wollten sie dann von mir haben. Und da ich mich nicht gemeldet habe, oh Panik, kein Bier. Nicht etwa, oh Panik, kein Fargo-Penner, oh Panik, kein Bier. Angehalten, Tür aufgemacht, wo ist der, was ist? Wo ist das Bier? Ah, scheiße, zurückfahren. So, dann haben sie mich dann gefunden, haben wir weitergefahren.
So. Aber hat das was gebracht? Ich meine, jetzt ist eine fette Tour. Also hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht in Verkaufszahlen? Wie waren die Konzerte für euch? Haben die Leute euch akzeptiert?
Wir waren tatsächlich in den Charts. Aber ansonsten hat das gar nichts gebracht, überhaupt nichts. Gut, wenn man jetzt sagt, amerikanische Charts, da muss auch erstmal reinkommen, ist klar.
Ja, klar.
Aber ansonsten, du musst in diesem Riesenland, da musst du wirklich so agil unterwegs sein, mit allem, was geht, Fernsehshows und Skandale, und du musst, um euch eine Idee zu geben, den Rekord an den meisten Konzerten, die je gespielt wurden in einem Jahr mit, ich glaube, 340 Konzerten oder 320 Konzerten in einem Jahr, hat ein Cheap Trick. So, das macht natürlich nicht jede Band, aber da musst du schon mal irgendwie 150 Konzerte, 200 in einem Jahr spielen und das Ganze 4-5 Jahre lang mit einer Plattenfirma im Kreuz entsprechenden Verkäufen, damit das auch geht.
Das war ja auch, wir haben da ja auch, wir wären tot gewesen, wenn wir das weitergezogen hätten.
Ja, aber den Skandal hattet ihr doch, ne, mit dem Plattencover.
Ja, aber das war doch irgendwie, ja gut, irgendwie ja schon Los Angeles Times zum obskönsten Cover des Jahres gewählt, aber es interessiert ja auch keinen Schwein, also schon gar nicht.
Gespreizte Damenbeine in Form eines Faust, ne?
Ja. Also da kannst du in Los Angeles keinen mit erschrecken. Also das muss einer von den katholischen Priestern gewesen sein, der das irgendwie als Kolumnist gemacht hat. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, um in Amerika nach vorne zu kommen, musst du touren wie doof. Die Scorpions haben das gemacht. Mit allen möglichen Bands, über Jahre hinweg. Und dann irgendwann hast du eben auch das Standing und dann funktioniert das auch. Aber ich meine, es gibt genügend Bands in den USA, die mal was weggeschafft haben, die auch mal einen Hit hatten. Aber die sind dann auch schnell weg vom Fenster. Und das Ganze musst du wirklich über viele, viele Jahre machen.
Aber ihr habt das eigentlich, wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe, habt ihr das ja nicht nur einmal gemacht. Also ihr seid ja dann rüber und dann, selbst nachdem ihr den Sänger ausgetauscht habt gegen unseren spanischen Freund, irgendwie, genau, seid ihr nochmal rüber und dann auch noch zweimal wenigstens rüber und Tourneen gespielt, oder?
Das war dann die nächste Nummer, als Charlie Hoon hat uns dann verlassen nach dem dritten Album, weil er ein Angebot bekam als Sänger für Humble Pie. Also da habe ich nur noch im Kopf geschüttelt. Erstens, das war nur noch der Originaldrummer da, Jerry Shirley. Steve Marriott nicht. Humble Pie ist Steve Marriott. Man kann bei den Rolling Stones nicht Mick Jagger ersetzen, man kann bei den Scorpions nicht Klaus Meine ersetzen. Humble Pie ist Steve Marriott.
Und bei Fury nicht Kai Wingenfelder.
Das kann ich nicht beurteilen.
Danke, Christoph. Danke. Möchte ich nochmal sagen.
Schweigeminute. So, also haben wir ihn ziehen lassen. Die haben ihm wohl einen Haufen Geld geboten. Was weiß denn ich? Hatten wir jedenfalls keinen Sänger mehr. Und nach langer Suche und vielem Hin und Her kamen wir dann also auf El Toro Loco, den verrückten Stier. Fernando Garcia, der in der Schweiz lebte, in Basel. Und der kam dann auch nach Hannover und war dann wieder verschwunden in Basel. War weg. Dann ist einer von uns zu ihm gefahren, hat gewartet so lange, bis er wieder nach Hause kam, abgegriffen, wieder nach Hannover gezerrt, den Bruder. Und dann, also unser Plattenvertrag war nicht gekündigt, man wartete ab, was passiert. Dann haben wir ein paar Demos gemacht und die Plattenfirma war begeistert. So, und dann haben die richtig ausgeholt. Zu dem Zeitpunkt gab es dort einen neuen Labelmanager. Und der Olli Hellwig, vor kurzem verstorben, Gott hab ihn selig. Und Olli hat richtig gleich fett welche klar gemacht. Er hat gesagt, also Jungs, mit eurem neuen Sänger, das geht klar, das machen wir. Und wir haben jetzt das Whistlelord Studio in Hilversum, Holland gebucht. Da waren jetzt, war jetzt gerade Elton John und hier Steve Vai war da und hier dieser Sänger von Aerosmith, so und so, so und so. Und wir nehmen mal an, dass das okay ist für euch. Und erstmal nichts gegen einzuwenden. Wir also dahin gefahren mit dem neuen Material, den ganzen Krams. Ach ja, und einen Produzenten haben sie noch klar gemacht. Der hatte kurz vorher, ich glaube, Magnum produziert, ein Holländer. Ganz netter Typ. So, und dann hatten wir, wohntechnisch wurde für jeden Einzelnen von uns ein Bungalow angemietet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also hatten wir 5 Bungalows, wir hatten ein affengeiles, riesiges Studio. Da wurde hinten das Tor aufgemacht, da konnte der LKW erstmal reinfahren. So, dann ist der Produzent mit uns unten zwischen den Heizungsräumen, war ein Raum so groß wie eine reguläre Küche und dort mussten wir die Songs erstmal alle einspielen, so auf dem Vierspurgerät, und da hat der Produzent mit uns dann rumprobiert und gemacht und getan. Nee, hier ein Refrain weniger, hier mehr, bla bla bla. Und dann irgendwie nach einer Woche ging es dann los. Dann haben wir die Aufnahmen gemacht. Und dann hat die Plattenfirma ja gleich nochmal nachgelegt. So, jetzt brauchen wir noch ein Video. Da haben wir dann uns überlegt, wir haben eine größere Restauration, irgendwie so ein Riesenrestaurant. Das haben wir angemietet, haben sie erzählt, irgendwo an der Nordseeküste. Da habt ihr dann den ganzen Tag Zeit, euren Krams zu machen. Ja, wie soll denn das aussehen? Ja, lasst euch überraschen. So, das war dann zu Rock'n'Roll Kids Forever. Und da hatten sie ein, da waren 2 Statisten dabei, eine Engländerin und ein Engländer. Die haben da eine gewisse Rolle gespielt. Das waren Schauspieler aus England. Die haben sie da rübergeholt. Dazu brauchten sie, meinten sie, noch eine Lore Mädels. Die haben sie irgendwo in Hamburg aufgetan. Irgendwelche flambierten Torten. Und dann brauchten sie noch ein Publikum. Und das musste aber alt sein. Weil das die Geschichte des ganzen Songs, um die alten Leute zu erschrecken. Und die haben sie dann aus mehreren Altersheimen zusammengekarrt mit Bussen. Alle aus Hamburg. So, da waren also 2, 3 Altersheime. Das müssen so 100 Leute gewesen sein. Und dazu haben sie dann für jeden... Jeder Oma und Opa, die kriegten eine Lederjacke an und eine Lederkappe auf und den ganzen Scheiß. Das haben die alles durchgezogen.
Die dachten, das ist eine Butterfahrt oder sowas.
Und wo sind die Heizdecken, verfluchte Scheiße?
Unter den Lederjacken. Ja,
kann man schon sagen.
Oh nein.
War jedenfalls das ganze Ding, ich habe dann zufällig später mal die Rechnung gesehen, echt rein zufällig, war genau 101.000 Mark hat die Scheiße gekostet.
Wow.
Ja, und das war ja wie heutzutage ungefähr 100.000 Euro, ne? Mal eben versenkt. So, ja gut, alles klar, das Video gemacht. So, jetzt müsst ihr aber auch auf Tour gehen. Jawohl, sind wir deiner Meinung, Uli. Ja, was haltet ihr davon, wenn ihr hier mit Gary Moore spielt? Wir haben da schon mal einen Kontakt aufgenommen, Europa-Tour. Ich glaube, es waren 30 Shows oder was. Nur die fettesten Hallen, überall die fettesten Hallen. Können wir machen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir einen neuen Manager, Tom Masullo. Tom Masullo ist heutzutage so absoluter Lichtoberheini, der macht so die größten Shows, die man sich da vorstellen kann. Ein super korrekter, lieber, netter Typ, sah komplett aus wie Danny DeVito. Und Masullo bei einer Show in der, nicht Große Freiheit, diese andere Butze da in Hamburg, Docks. Beim ausverkauften Docks haben wir da gespielt und Masullo dabei und hat dann mit der Plattenfirma, die waren noch bis morgens um 4 am Saufen, Masullo mit dem Lampenschirm auf der Reeperbahn und hat ihnen da welche gegeben mit den Nutten und dem ganzen Scheiß. Na jedenfalls, Masullo hat das alles angeleiert und hat das dann für uns alles erledigt. Hat gesagt, jawohl, das machen wir so. Und dann sind wir also mit Gary Moore auf Tour gegangen. Wie ich dann später mitgekriegt habe, hat das ein Buy-on gekostet, also die Plattenfirma, unsere Plattenfirma hat Gary Moore 100.000 Mark gezahlt, dass wir spielen durften. Obwohl wir in den Charts waren und den ganzen Mist, die wollten unbedingt. Mhm. Gut, gereist sind wir dann mit einem, ich weiß nicht, diese Vans da heißen, also das war ganz okay. Und wir hatten jeden Tag die feinsten Hotels. Wirklich die feinsten Hotels in jedem Ort. Renaissance, so und so, Stockholm, das so und so, 5 Sterne. Der glatte Wahnsinn. Und in Rotterdam ist uns dann die Knete ausgegangen. Da war nichts mehr übrig.
Also hat. Es wäre interessant zu wissen, ist Rotterdam erst die 2. Station gewesen oder schon die 10. oder so?
Das hängt von den Kosten der Minibar ab, ja, das ist genau. Das Problem in den Hotels.
Das war das Warm-up-Konzert, bevor die Tour losging. Ja. Und Tom hatte immer eine Person dabei, das war eine gewisse Louise Adduri. Das war die Tochter eines Arabers und sie war Accountant für eine Produktion für Michael Jackson. Also die kannte sich aus. Und Louise, die hatte immer ganz, ganz lange rote Fingernägel, wie heutzutage hier diese Buden, die es an jeder Ecke gibt, Lashes und Nails und den ganzen Krams. Hatte Louise schon in den 80ern, Mitte der 80er. Die hat dann immer die Knete gezählt und hat dann immer Rechnungen entgegengenommen und alles klargemacht in Masulo, das war für den alles zu viel. Louise hat sich mit Knete gekümmert. So, dann saßen wir dann in Rotterdam im Hotel und Tom sagte, ja, Mensch, Scheiße, die ganze Knete verballert, alles schon weg. Dann hat er angerufen bei der Plattenfirma und wir saßen unten an der Bar. Da kam er runter, Jungs, es geht weiter, alles klar, was wollt ihr trinken?
Oh, alles ach, klar,
so weiter. Ja, und dann irgendwann war die Tour durch und alles war dufte, erstmal jedenfalls. Dann kam ja das Temples of Gold Album, dann haben wir selber getourt. Ich weiß noch, unsere Gage war damals durchweg immer 10.000 Mark. Aber mit einem Ausland hatten wir es auch irgendwie schwer. Also irgendwie, das war irgendwie trotz alledem, außer Spanien. Weil Fernando konnte natürlich Spanisch und er konnte auch Französisch. Also Frankreich war auch, also Spanien und Frankreich, das war, und Schweiz sowieso, weil Fernando daherkam. Das war irgendwie so unser Gebiet. Ein bisschen Belgien, Holland war auch noch sehr gut. Aber alles Weitere braucht man gar nicht groß zu belästigen. So, und dann sagte man, Solo, so jetzt machen wir nochmal Amerika. Und dann hat er tatsächlich eine ganze Tour zusammengebucht. Ne? Da haben wir mit allen möglichen Bands auch wieder gespielt. Und das war irgendwie auch ganz klasse. Scheiße besucht, aber immerhin. Man war in den USA, mal war es besser besucht, mal schlechter. In New York haben wir im Vorprogramm vom Scorpions Kinofilm gespielt in einem Laden in New York.
Ja. Das ist, glaube ich, die Tour. Ich kenne ja auch Fritze, euren damaligen Trommler ganz gut, Fritze.
Ja, ja.
Und der erzählte dann auch von der Tour, dass das toll war und es waren auch tolle Hotels, aber er hatte immer keine Kohle mehr, um sich irgendwas zu kaufen, weil er hatte nichts auf Tasche. Er saß in den teuersten Hotels und nichts auf Tasche.
Ja, ja, wir hatten dann immer ein bisschen zusammengelegt oder die Pfanddosen von anderen Leuten geklaut. Da gab es damals schon Pfand, immer, ich glaube, 25 Cent oder sowas. Weiß ich nicht mehr. Und dann sind wir immer bei McDonald's und immer Fischburger. Die Dinger. Bei mir ohne, bei ihm mit Remoulade, das muss so reichen. Und Bier gab es ja abends umsonst, ne?
Ja.
Was braucht man mehr, ne? War schon okay. Tja, so lief das dann. Ich weiß nicht, wie viele Konzerte das alles insgesamt waren. Irgendwie. Keine Ahnung mehr. So auf jeden Fall so weit weg von der Heimat und mit dem Essen, da muss man sich auch erstmal angewöhnen, ja, an dieses Essen da drüben. Ne? Und dann wie dieses Bier, egal ob da Dortmunder Pilz draufsteht, ob da na, Herrenhäuser gibt's ja nicht, aber egal, auch deutsche Marken, Kulmbacher und so ein Zeug, das war alles unter dem amerikanischen Reinheitsgebot gebraut und das gibt es da nicht. Ja. Das heißt, wie stark pisst der Bulle und dann Rind damit, egal welche Dose. Es schmeckt alles gleich. Natürlich wirst du besoffen davon, das ist klar.
Bei uns war, die hatten so einen riesigen Mülleimer, da schmiss du einfach im Tourbus irgendwo in so eine Kiste rein und da war unten so ein Riesensack drin und wir haben es oft geschafft, dann nachts, dass oben die Dosen wieder rausquollen, weil wir so viele Dosen Bier getrunken haben, dass der Mülleimer einfach, der Bus war voll mit leeren Dosen.
Und das ohne mich, weil ich habe immer Margarita-Mix getrunken, Freunde.
Ach, stimmt. Also bei uns war bei dieser zweiten Tour, dann hat man auch einen Nightliner, natürlich den billigsten, den man kriegen konnte. Die Klimaanlage funktionierte nicht. Hallo Neu-Mexiko, hallo Arizona. Und irgendwann mal war der Reifen im Arsch, einer dieser Reifen. Und das war... Da hat uns die Plattenfirma vom englischen Kerrang einen Fotografen geschickt und einen Journalisten. Und da waren wir da, Mississippi, glaube ich, irgendwo. Vorher waren wir noch, genau, Mississippi. Und wir landeten plötzlich auf einem Schrottplatz. Tom, was macht man hier? Ja, Reifen ist im Arsch. Und da hat er so einem Schrotti so einen LKW-Reifen abgeschwatzt. Da hat er für 2 Victory-LPs und ein paar T-Shirts für seine Töchter gekriegt. Und da hatten wir Kohldampf. Und Mississippi irgendwo auf irgendeinem Dorf. Und dann gibt's wirklich hier was zu essen. Ja, hier 2 Meilen, da immer den Fluss lang. Wir also durch die Nacht gelatscht und plötzlich kamen die Bullen. Wer seid denn ihr? Was macht ihr hier? Wir sind eine Rockband aus Deutschland. Ah, und wie viel seid ihr hier? 8, 9, 10, 11 Leute. Seid ihr sicher, dass ihr hier lang gehen wollt? Ich meine, so aus Gefahrengründen. Wir sind zu 11. Ja, wir wollten es euch bloß gesagt haben. Wir sind dann sicherheitshalber umgedreht. Und hatten dann Tom hat nämlich dem Typen 2 Ersatzreifen abgeschwatzt. Einen, der gleich aufgeschraubt wurde und einer, der in der Mitte vom Gang stand. Wir sind dann immer fröhlich über diesen Reifen geklettert. Ah, Mama mia, das war schon eine Hausnummer, sag ich dir. Und dann, als wir dann, ich weiß nicht mehr, irgendwo in Texas, Fernando hat ja seine Frau noch mitgeschleppt, ne, die er vorher geheiratet hat, die irre eifersüchtig war. Und Fernando saß dann immer in irgendeiner Ecke und hat immer nur gegessen und wurde irgendwie immer dicker. Und dann irgendwann war Fernando verschwunden. Wir wollten eigentlich los. Seine Frau suchte ihn auch schon, bis dann Tommy Newton kam. Ich sag, weißt du, wo Fernando ist? Ja, der ist hinterm Club. Ja, und dann hol den doch mal. Ist er pissen oder was? Nee, da ist noch ein Mädel dabei, die hat gerade zu tun. Ah, verstehe. Und da kam dann Fernandos Frau um die Ecke. Weißt du, wo Fernando ist? Und die mit ihrem Schweizer Akzent. Ne? Wir haben nochmal nachgefragt, wer, was, wo? Fernando. Ach, den Fernando. Nee. Hast du mal im Bus geguckt, ob der da ist? Ja, da hieß er auch nicht. Ja, dann wird er vielleicht auf Toilette sein. Da habe ich auch schon geguckt, auf dem Männerklo. Na ja, aber guck mal nach, ich glaube, da ist der. Fernando, mal hin. Und dann kam er irgendwann um die Ecke getackelt, Hose hochgezogen, Gürtel. Was ist los? Seine Frau fragt, oh Scheiße, wo ist denn die? Naja, was am Rande. Und da war er gefressen.
Ja, hier.
Ey, das konnte auch nichts werden, Freunde.
Das sag ich dir. Das geht nicht. Nur einer am Tag, das ist scheiße da in den USA. Da kommst du nicht weit.
Ja, da wollen wir nicht drüber reden. Ich habe hier noch so ein kleines Zitat, was finde ich ganz gut dazu passt. Und zwar hast du ja dann später angefangen zu managen auch viel und hast unter anderem UFO gemanagt. Und da schreibst du über einen gewissen Barry Sparks, der, glaube ich, der Bassist dann von der Band war, ne?
Ja,
der auch der große
kann, ja.
Er trank keinen Alkohol, nahm keine Drogen, rauchte nicht, hatte keine Laster und keine Lust auf etwas anderes. Das komplette rundum sorglos Paket Chefheft gepflegt. Der Traum einer jeden Rock'n'Roll-Schwiegermutter, ein Damenbestäuber vor dem Herrn, ein verdammter Sonnyboy eben, der Sonny Crockett aus der TV-Serie Miami Vice wie ein Loser aussehen ließ. In England hatte Barry eine Italienerin kennengelernt, die sich als schneller Brüter herausstellen sollte. Sie war so verliebt, dass ihre Seele in seinem Kielwasser zu schwimmen schien und sie nie von seiner Seite wich. Unzertrennlich wie A-Hörnchen und B-Hörnchen. Selbst bei den Bandproben saß sie vor dem Übungsraum und wartete geduldig auf ihn. 9 Monate später dann mit dem ersten Baby an der Brusthaltestelle und zack kam das zweite Kind zur Welt, dicht gefolgt von 3 weiteren, nebeneinander stehend aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Binnen Rekordzeit hatte sich das Paar 5 Kinder zusammenkanickelt und der gesamte kleine Zoo musste immer mit auf Tournee.
Hey.
Schönen Dank, du.
Das war so. Und irgendwann hatte dann die Band die Schnauze voll. Denn die hat gesagt, also Barry, bei aller Liebe, schlepp deine Kinder mit, alles okay, aber nicht im Bus. Das geht nicht. Oh, da hat er sich ein Auto gemietet oder mal mit dem Zug gefahren und dann irgendwann war auch gut. Also das war wahre Völkerwanderung immer.
Aber sag mal, bei allem, was du jetzt erzählt hast, euch wurde ja sozusagen am Anfang von Victory der Sänger sozusagen zugewiesen. Irgendwie hat sich das ja so ergeben. Wart ihr dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch wirklich eine richtige zusammengewachsene Band, die auch befreundet war? Oder war das immer irgendwie nur so eine Zweckgemeinschaft?
Bis auf Charlie waren wir alle befreundet untereinander, ja.
Okay.
Charlie, der war in Detroit, hat, wenn er nicht immer noch bei Ford, glaube ich, ist er in irgendeiner Ecke, macht er da irgendwie Krams, weiß ich nicht, was da genau. Und den interessiert bloß die Knete.
Ja.
Der ist ja schon seit einigen Jahren bei Foghat. als Sänger und Gitarrist. Und da funktioniert das wohl ganz gut. Aber das ist natürlich dieser Tage da drüben super, ne? Wie hier ja an vielen Stellen auch. Also der fliegt dann von Detroit zum Fockett-Konzert sonst irgendwo. Die Flüge kosten ja nichts da drüben. Die gesamte Backline steht, die wird gestellt. Da hast du an jedem Dorf kriegst du, was du brauchst. Ja, und dann holen sie sich die Knete ab und fliegen wieder nach Hause. Ne? Das wird da drüben ganz easy. Also mit Charlie waren wir nie wirklich befreundet. Wir kamen gut klar, logisch. Aber das war, wir waren irgendwann mal zu den Proben in Detroit, hat er zwar zu sich nach Hause eingeladen in seinen Partykeller und da waren dann ein paar müde Salzstangen, übrig gebliebene Biere und am Schluss sagte er, ach, hier ist übrigens ein Sparschwein für unsere Gäste. So viel zum Sänger einer Band.
Ja, okay. Und das Ganze war ja, du hast ja am Anfang schon erzählt, dass da am Ende sehr viel Schulden übrig blieben. Also es ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht als Musikfan mehr so gerne vorstellt. Da ist eine Band, bam, die macht dann Platten, geht auf Tournee und wird dann reich. Das ist bei euch alles so mitgelaufen und dann irgendwann ist es so wieder im Sande verlaufen, ja?
Sowas ist immer davon abhängig, ob derjenige, der in einer Plattenfirma was zu melden hat und ob der die anderen Leute überzeugen kann. Und wenn die anderen auch überzeugt sind, dann werden plötzlich Gelder frei. Und dann wird gemacht und getan, bis das Budget erschöpft ist. Und das waren damals irre Summen, die im Spiel waren. Ne? Und wenn es dann hieß, Gary Moore 100.000, Buy-On und dann nochmal die Hotels und was das alles war, das kommt natürlich alles auf dein Minuskonto.
Ja.
Und da musst du irre viel Platten verkaufen, damit das Konto irgendwann mal auf Null ist. Und kann man natürlich sagen, also was wir an Verkaufsbeteiligung erhalten haben, war relativ wenig. Wenn du wenig kriegst vom Umsatz, dann kannst du natürlich auch schlecht rekupen. Ist ja klar. Ehe dann die Schulden abbezahlt sind von den paar Pfennigen, die du kriegst, dann musst du Millionen verkaufen, damit dein Konto wieder auf Null ist.
War das bei euch, Furies, war das ähnlich oder hattet ihr mehr Glück mit den Verträgen oder habt ihr auch so eine Phasen gehabt?
Die haben ja viel verkauft.
Ja, und wir hatten am Anfang aber eben auch nicht so eine Plattenfirma, die so mit dem Scheckbuch gewählt hat. Das hatten wir dann mit der EMI und da war es dann eigentlich ähnlich. Da haben wir dann auch plötzlich nicht mehr wirklich viel verdient, weil die Produktionskosten immens wurden. Das ist alles zurückgezahlt, die E-Videos eben auch, das, was du sagst, die Videos waren arsig teuer. Und plötzlich, da schrumpfen die Gewinne dann oder das, was bei dir auf dem Konto überbleibt, dann ganz schnell wieder zusammen. Also eigentlich ist diese Indie-Schiene für dich als Musiker eigentlich die wesentlich bessere. Es sei denn, du verkaufst eben Millionen, dann ist es egal.
Ja, aber man glaubt halt als Musikhörer und als Musikfan ja gar nicht, dass das am Ende dann beim Musiker hängen bleibt. Also dass da das Minus auch beim Musiker gemacht wird. Ne? Man denkt ja immer, der Musiker kriegt das Geld hinten reingeschoben und wird dann reich. Und dahinter läuft irgendwie die ganze Maschinerie ab. Aber es geht ja tatsächlich dann auf euer Minus. Konto, wie du gerade sagtest. Ne?
Nein, das Prinzip ist ja ganz simpel. Das Prinzip ist ja so, dass du also einen normalen Bandübernahmevertrag hast, einen Künstlervertrag hast sowieso, dass du von dem Anteil, den du pro Platte bekommst, ja, das gesamte Ding recoupst. Das heißt, hast du jetzt einen dicken Deal, ja, hast du jetzt einen Millionen-Deal oder so, kriegst du irgendwie, was weiß ich, 500 Mille für ein Album oder so, dann musst du erstmal durch deine Plattenverkäufe, und zwar durch deinen Anteil, dafür sorgen, dass die 500 T wieder reinwandern, ja. Und das macht mittlerweile natürlich keiner mehr. Der Emi, die bei uns war ja auch so, und dann haben sie ja gesagt, der hat Arbeitsplätze gekostet. Weil unser damaliger Manager dafür gesorgt hat, dass das halt so ein dickes Ding ist, wo man halt wirklich dann Summen zur Verfügung hatte für ein Album, die jenseits von Gut und Böse sind. Das ist aber jetzt eigentlich der Musik oder so oder der Karriere des Künstlers nicht unbedingt förderlich, ja. Außer du verkaufst sowieso schon mal gleich 400.000 Alben in Deutschland. Ja. Zum Beispiel, dann ist das egal. Aber das musst du erstmal machen. Mhm, und das ist nicht so einfach. Mhm. Ich meine, wir hatten das große Glück, dass wir in den Zeiten, wo das bei uns dick war, dass wir da immer über 250.000 verkauft haben sofort. In Deutschland alleine.
Und eben
also in Amerika ging es ja auch gut bei uns. Also.
Und eben zu der Zeit aber eben auch bei SPV waren und noch nicht mit diesen Unsummen gehandelt wurde. Sondern sodass die Summen, die vorher ausgegeben waren, die wir natürlich mit unseren Geldern recoupen mussten, wie es so schön heißt, eben nicht so immens waren wie bei der EMI oder so.
Bei SPV haben wir das recouped. Also das war überhaupt kein Stress. Und als wir dann in Amerika, also wir sind ja auch von der Ami-Company gesigned worden sind, da ist es ja so, wir haben ja in Amerika während der ersten Tournee auch 100.000 Alben verkloppt irgendwie erstmal. Und wir waren noch nicht mal an der Westküste. Und wir hatten halt auch Radio. Also das war natürlich irgendwie für uns, wir waren ja wie Radio Nummer 1 und so und was weiß ich, 15 in Billboards. Also da ging schon was. Das war dann eine andere Kiste.
Aber recoupen habe ich noch nie gehört. Wir sind jetzt in Folge 26 und jetzt haben wir schon siebenmal gesagt, dieses Wort hier in der Folge.
Na, recoupen heißt einfach, dass du die vorausgezahlte Summe an dich, dass du die wieder einzahlen musst. Ja. Und das heißt, nennt man Recoupment.
Ja, okay.
Und wenn die recouped ist, dann an dem Moment bekommst du eigentlich Lizenzen für jede verkaufte Platte. Vorher kriegst du von jeder Platte erstmal gar nichts.
Gar nichts, okay.
Nee, du musst so viele Platten verkloppen, bis du auf Null-Level bist mit der Plattenfirma und ab da bekommst du die Beteiligung. Mhm. Vorher zahlen die aber erstmal alles.
Und das machen ja dann clevere Manager und das hast du, Peter, wahrscheinlich verstanden und hast dann die Seiten gewechselt, ne?
Ja. Ja.
Weil dann bist du bei Victory raus und hast dann mit, im Grunde mit den Leuten, die es da in der Umgebung ja schon gab, das Ganze einfach von der anderen Seite aufgerollt. Bist Manager geworden.
Das Umfeld, das war mir ja nun bekannt, ne, ob das große Booking-Agenturen sind, egal wo, oder die oder größere Veranstalter, auch egal wo. Die kannte ich ja, die Leute, ne? Mhm. Und dann ist das Ganze ja auch irgendwie kein Hexenwerk-Management. Das ist bei den meisten Bands ist es eigentlich eher Schadensbegrenzung. Und das nächste Ding ist, man muss für jeden Musiker immer ein Ohr haben, ob man will oder nicht. Und man muss eben auch mal sagen, der Fehler liegt bei mir, hab ich versemmelt, tut mir leid. Mhm. Ist so. Damit rechnen Musiker nicht, dass ein Manager das sagt. Und schon hast du deine Ruhe.
Okay, aber du hast ja auch gleich die größten Gitarristen überhaupt dann geangelt, ne? Mit Uli John Roth, mit Michael Schenker.
Ja, es gibt noch größere.
Naja, aber
naja.
Das ist schon ein Ruf, ne?
Ja, logisch. Also das ist, ja klar, Uli Roth und Schenker, das ist natürlich eine Hausnummer, das ist klar, auch weltweit, logisch.
Hattest du denn da keinen Bock mehr selber auf Musik machen? Nee.
Ich habe den Bass einfach in den Koffer gelegt, beziehungsweise unters Bett und weg.
Ja, wirklich?
Und ich wollte ihn eigentlich auch diesem Rock- und Pop-Museum in Gronau stiften. Aber irgendwie kam es langsam, kam es dann auch nicht dazu.
Liegt immer noch unterm Bett.
Jetzt gerade wieder.
Ach so.
Also das waren Jahre lang, ne? Da habe ich den Bass nie angefasst. Das ist nicht, dass mein Bassspielen vorher oder später besser oder schlechter gewesen wäre. Aber das hat mich einfach alles nicht mehr interessiert. Es wird dann irgendwann zum täglichen Geschäft. Ne? Was will der Künstler jetzt? Und was wäre gut oder was ist auf jeden Fall schlecht für ihn? Was können wir machen? Was sollten wir auf jeden Fall vermeiden? Und dann hast du ja jede Menge Stressermarken. Ne? Also wenn du so ein Plattenvertrag, wie der heutzutage aussieht, gerne auch mal 20 Seiten und dann Merchandising-Verträge, Agenturverträge und dann hat der Künstler wieder, das ist ja nicht symptomatisch für Uli Roth oder Schenker, dann werden irgendwelche Rechte frei in irgendwelchen Ländern, also muss man gucken, dass man die Rechte wieder neu verhökert, also es ist wie Pfandflaschen abgeben, wo kriegt man noch ein paar Mark her für den Künstler und so weiter und so weiter und dann natürlich das Ganze organisieren, ne? Und wenn man eine Band hat wie bei Schenker, wo damals waren ja alles Amis, bei Uli war das unterschiedlich. Da hatte mal einen italienischen Bassisten, mal einen englischen Drummer, mal einen oder sonst wo. Den ganzen Flugkrams zusammenballern und dann wollen die Veranstalter in irgendwelchen Ländern auch Withholding Tax einbehalten, also eine Ausländersteuer, das heißt von der Gage. Wie in Schweden werden erstmal 20% runtergelutscht oder Polen 20% runter, Japan, die werden immer frecher, 25%. Da musst du ja gucken, dass du das für den Künstler wiederkriegst. Und der Künstler interessiert sich in der Regel nicht für Steuern. Also außer wenn er sie bezahlen.
Das hast du schön gesagt.
Also dann musst du dir erstmal gucken, dass wenn jetzt also der Künstler in Phoenix, Arizona wohnt, also Scottsdale, wie das bei Schenker seinerzeit der Fall war, da musst du ihm erstmal klar machen, dass man dort jetzt einen Steuerberater braucht und dann muss das Ganze diese Formulare, die da ausgefüllt werden müssen und wenn denn, heutzutage ist ja so, wenn du also als nicht-italienische Band, um ein Beispiel zu nennen, oder Frankreich noch besser, wenn du in Frankreich als deutsche oder japanische oder brasilianische Band spielst, dann musst du denen erstmal belegen, dass du in deinem Land eine Sozialversicherung hast und den ganzen Krams. Und wenn du das alles nicht beibringen kannst, dann ziehen die dir 93% von der Gage als Steuern ab. 93%. Das gilt natürlich nur als Warnung, weil jeder weiß, da müsstest du 10 Millionen kriegen, damit du auf die 93% verzichten kannst. Das ist klar. So, jetzt, dann musst du dann, wenn du als Engländer bei einer deutschen Plattenfirma einen Deal hast, dann sagt dir die deutsche Plattenfirma, alles klar, wir geben euch natürlich die Knete wie vereinbart, aber wir müssen bei euch 20% Steuern abziehen plus 5,5% Solidaritätssteuer. Es sei denn, jeder Einzelne aus der Band bringt uns eine Bestätigung vom zuständigen Finanzamt, dass er dort geführt ist als Steuerzahler, und das Ganze muss dann ans deutsche Finanzamt geben, die das Ganze absegnen und sagen, jawohl, haben wir kontrolliert, der Engländer XY zahlt in England Steuern, dann erst kann die deutsche Plattenfirma den gesamten Betrag auszahlen.
Du hast auf so einen Quatsch mehr Bock gehabt als aufs Bassspielen?
Unbedingt.
Respekt.
Das Was muss schon ihn? Scheiße gewesen sein, damit man da mehr Bock drauf hat.
Alter. Der Bass hat ja nur 4 Seiten, aber so ein Geschäft, das ist vielschichtig.
Ja, da hast du schon 20 Seiten Minimum. Ja,
20 Seiten Vertrag, ja genau.
Alter Schwede, ey, ist das...
Na, wenn du dann halt irgendwie mit den Amis zu tun hast, dann ist das halt weiter so ein Ding. Na, dann will halt der Veranstalter in Italien oder sonst irgendwo... Die wollen eben wissen, dass du in den USA versteuerst. Also gibt das 1063, heißt das Formular, wird in Philadelphia beantragt. Das kannst du gleich für alle möglichen Länder machen. Das war ja diese Spaßsituation. Spaß kann man nicht sagen. Als UFO mal ein paar Konzerte mit Judas Priest zusammengespielt hat. Und das sind dann immer nur die größten Veranstalter. Und die größten Veranstalter, die gehen absolut auf Nummer sicher, gerade was Steuern betrifft. Die lassen sich nicht auf irgendwas ein. Die wollen das alles ganz konkret haben. Also informiere ich meine Jungs, UFO. Also wir brauchen jetzt eine Bestätigung von eurem Finanzamt, in diesem Falle Philadelphia. Wir brauchen Freistellungsbeträge für Polen, Rumänien, Estland, Lettland, so und so, so und so, so und so, so und so. Ist alles aufgeschrieben, die Adresse gegeben, schreibt dahin, macht das und das, erzählt ihnen das und das und dann dauert das in der Regel 2 Monate, dann hast du den ganzen Papierscheiß da. Dann hat man das deutsche Finanzamt zuständig in Bonn seinerzeit, Adresse, sehr schön, Friedhofstraße. Fand ich auch nicht schlecht. So, dann setzt man sich mit den Brüdern dann da auseinander und das Ganze ist ja dann auch noch nicht mal alles. Das Ganze geht ja dann auch weiter mit den Japanern und so weiter. Die sind ja auch völlig abgeflogen.
Und jetzt mit dem Brexit ist ja auch, ne, britische Künstler und europäisches Festland, da hat sich auch ganz viel geändert jetzt.
Ja, da weiß man noch nicht ganz genau, wie das da weitergeht. Da werde ich mich schon reinlesen. Das
ja, aber du scheinst ja echt Bock drauf zu haben, ne?
Am meisten Spaß machen mir eigentlich die Abrechnungen. Es macht mir einen echt liebischen Spaß, wenn ich dem Tourleiter sage, also du weißt es, ich will von jedem Cent, den du ausgibst, will ich eine Quittung haben. Nur so mal eben ist nicht. Quittung. Und da muss oben der Name des Empfängers draufstehen, seine Adresse draufstehen, es muss draufstehen, an wen die Rechnung geht und es muss genau draufstehen, wofür das ist. Und ob er die Knete in bar gekriegt hat oder ob er eine Rechnung schicken will. Und so weiter und so weiter. Und dann setze ich mich hin und hat man bei so einer US-Tour, oh, kommen wir mal locker, also 1000 Belege kommen da schon zusammen. Und dann sitze ich hier mit meiner Lupe.
Die Lupe.
Die Lupe. Denn viele Quittungen in den USA, das sind ja...
Warte, hältst du die Lupe? Peter, hältst du die Lupe nochmal hoch? Ich mach mal kurz ein Foto von uns. Ah, hier. Ja, sehr gut.
Sherlock.
Also viele Quittungen in den USA, Tankstellen oder manchmal sogar in Restaurants, die sind nicht größer als Streichholzschachtel ungefähr.
Das staunt ihr, Furies, ne? So mit den genauen Abrechnungen, habt ihr das da auch so, oder?
Bin ich der Manager?
Ach so, ja, okay, Entschuldigung.
Ja, das ist also ein geiles und ein Ding, und das ist ja das, was mich anspornt bei dieser ganzen Sache, wenn ich dann also diese Spritquittung kontrolliere. Das heißt, der Busfahrer in den USA kriegt ja pro Woche $1,000 in Cash vom Tourleiter. Und davon bezahlt er dann halt den Diesel. Dann wird ja einmal die Woche gibt's eine Grundreinigung. Alle 2 Wochen werden die Bettlaken gewechselt. Dann gibt's der ganze Scheiß. Und dann gucke ich mir diese Spritquittung an. Und siehe da, oh, das ist geiler als Sex. Siehe da, 2 Quittungen, selbe Tankstelle, selbes Datum, unterschiedliche Betankungen. Und da gehen da gerne mal so für $200-300 Sprit in so einen Bus. Und da waren zwei Quittungen. Guck mal an. Also hat der Busfahrer wahrscheinlich mit irgendeinem Privattyp, der gerade einen LKW betankt hat, hat er ihm wahrscheinlich $10 in die Hand gedrückt, kann ich da eine Quittung haben, ein Logo. Ja. Oder die Tante an der Kasse. Dann habt ihr eine Quittung mal übrig, ne? Hier hast du $10, so, gibt's zwei Quittungen. Der Tourmanager guckt sich das nicht an, das kannst du vergessen. Der kriegt bloß die Quittung und zahlt den zweimal $250 aus oder was. Ab damit. So, jetzt kommt der doofe Fargo-Pedder und ruft den Tourmanager in England an. Er sagt, was ist denn hier los? Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Ruft den Busfahrer an, $240 abziehen. Wo hockt die Firma? Bei wem haben wir gemietet? Ach, hier so und so, alles klar. E-Mail hingeschickt, hier dein Busfahrer, so und so, $245 ziehe ich dir von der Busmiete ab, dass du klar siehst.
Danke. Alter Schwede. Sherlock.
Ja. Nee, nicht Sherlock. Also, man muss doch das vertreten, was die von den Deutschen 1960 noch im Hinterkopf haben. Bei denen fährt der Zug immer pünktlich.
Aber hast du denn nebenbei auch noch so...
Mein Vater war bei der Bundesbahn.
Ach so. Hast du denn nebenbei auch noch so ein Inkasso-Unternehmen, oder?
Ja, das ist ja das Übelste, was man sich vorstellen kann. Die dürfen ja nicht mal eine Bude und mit Prügelkanzeln auch nicht drohen. Also irgendwie pleite gehen ist heutzutage ein Geschäft. Das ist eine Geschäftsmasche. Ja.
Mensch, aber du hast ja jetzt wieder die Band sozusagen, wie war das bei den Blues Brothers nochmal? Ich bringe die Band wieder zusammen. Also Fargo gibt's ja aktuell wieder, es kommt ein neues Album. Da hast du dann doch nochmal die Bassgitarre rausgeholt.
Und ja, das war dann, als ich das erste Buch geschrieben habe, kam dann Olli Hahn von SPV und sagt, also hier, wenn wir das Buch jetzt machen, wir eine Release Party in der Beatbox und dann musst du doch mal spielen mit deiner alten Band.
Also ein Buch, in dem du deine Erfahrungen und dein Leben so ein bisschen aufgeschrieben hast.
Ja, das war genau. Das erste Buch.
Bis hierher und so weiter kann ich auch sehr empfehlen. Also für die Leute,
danke,
die
Christoph, was willst du trinken? So, jedenfalls kam dann Olli um die Ecke und sagt, also jetzt musst du doch mal deine alte Band ausgraben. Oh nee, Olli, also irgendwie jetzt 35 Jahre her, ob die überhaupt noch alle leben, das weiß ich gar nicht. Naja, aber ich habe es dann doch gemacht und es hat mir dann so einen Spaß gemacht. Es war schon irgendwie, doch, es hat mir einen irren Spaß gemacht. Dann habe ich eine Weile erstmal nichts, habe mir gedacht, jetzt müssen wir mehr Konzerte machen. Wer will denn eigentlich Fargo hören? Niemand. Die Fans sind alle tot.
Also, Christoph ist noch da.
Ja, ich bin noch da.
Ja. Du warst ja damals so jung, du hast dann gleich den Nacken verringt. Ja.
Da leide ich heute noch drunter.
Da sage ich tipptopp. Also hatte ich die Idee, man muss hier ein Paket machen. Jane und Epitaph. Ich kenne beide Bands ganz gut. Die sind noch älter als die Fargos. Und das war damals ja zur wirklichen Krautrockzeit. Und da habe ich denen gesagt, was haltet ihr davon, wenn ich uns dreien hier ein paar Konzerte besorge? Wir brauchen natürlich eine Festgage und wir machen den Split. Ihr kriegt so und so viel Prozent, ihr kriegt so und so viel Prozent und wir kriegen so und so viel Prozent.
Das heißt, da hast du dann auch dich selbst gemanagt sozusagen. Das war dein Projekt dann, ja.
Genau. Und dann habe ich mit einem Booker meines Vertrauens, dem habe ich die ganze Nummer erklärt, wie das aussehen soll. Dann braucht der geneigte Veranstalter eine Bio, wo alles drinsteht, Krautrock und den ganzen Krams, die ganze Optik vorbereitet. Und siehe da, wir haben auf dem Schlag, ich glaube, 22 Konzerte gespielt. Und das waren häufig genug irgendwelche Vereine, die so 2-3 Mal im Jahr was veranstalten. Immer in irgendeinem kleinen Theater, mal ein größeres Theater. Das war super, diese Veranstalter, die haben sich solche Mühe gegeben. Es war gut besucht, die Gagen waren super, das Essen hammermäßig. Hotel, Einzelzimmer und wir waren 17 Leute. Es war alles da. Ach, wir haben eine einzige Backline benutzt. Wir haben alle über dieselbe Backline gespielt. Dasselbe Schlagzeug.
Ja, sehr gut.
Nur mal Verstärker ausgetauscht, aber ansonsten alles derselbe Kram. Wir haben aufgebaut und die Kollegen von Jane am Schluss mit den Rodis und den Helfern haben abgebaut. Das lief alles super. Das war wirklich klasse. Und die gleiche Nummer, die will ich jetzt natürlich zum neuen Album auch wieder hochziehen. Ne? Denn da kommen sie dann alle, die alten Säcke. Ne? Da liegen sie sich dann in den Armen, die Pärchen. Weißt du noch damals, 1973, als wir geheiratet haben? Der eine grinst, der andere guckt irgendwie, als hätte er einen Fehler gemacht. Der größte Fehler meines Lebens, 1973. Das war so ein Scheißjahr. Was ist denn da passiert? Da habe ich geheiratet. Und dich habe ich auch noch beim Epitaph-Konzert kennengelernt.
Auch das noch.
Bitte?
Auch das noch. Aber guck mal, damals alles Kraut und Rüben und jetzt läuft es doch endlich mal in der Spur. So, jetzt ist doch jetzt.
Ja, ne? ja, weil dieses Paket stimmt und ja. die Leute, die diese Art von Musik mögen, und in der Zeit vielleicht gerade bei Jane, das ist irre, was die für Fans haben. Das ist wirklich irre. Und bei Epitaph sind es halt mehr so die, weil die technisch sehr gut sind, Epitaph, wie ich finde. Also da finden sich dann all diejenigen wieder, wie heutzutage Oldtimer treffen. Da siehst du einen auf Hochglanz polierten VW Käfer und was da nicht so alles gibt. Und das gucken sich die Leute an und die zahlen da auch fetten Eintritt. Aber dafür sind sie unter sich und die verstehen das alles. Das sind irgendwie Gleichgesinnte.
Ja.
Und das merkt man auch, wenn man vor solchen Leuten spielt, das macht einen irren Spaß.
Ja, und da schließen wir jetzt mal den Kreis wieder zum Beginn, auch zu den Furies, denn Peter Ladwig singt jetzt bei Fargo und das ist wer nochmal?
Immer noch der Gitarrist und Sänger.
Ja.
Der hat im Pornostudio von Teresa Orlowski Time to Wonder aufgenommen, Freunde.
Da hat er aber nur als Toningenieur gearbeitet, nicht als Akteur.
Besser ist es.
Und er hat eine wunderbare Slide-Gitarre auf One Good Reason damals gespielt.
Ah, genau, so was die B-Seite war.
Ja, so hängt das alles zusammen. Ja, Mensch, es könnte wahrscheinlich jetzt hier so der längste Podcast aller Zeiten werden, weil ich glaube, wir könnten noch 6 Stunden weiter quatschen. Aber lass uns das mal hier beenden. Das war Folge 26, Radio Orchid, der Fury-Podcast. Zu Gast heute Peter Knorn, Fargo Peter Knorn. Von Victory. Yep. Vielen Dank, dass du da warst.
Nochmals Fear No Evil. Es hat mich sehr gefreut, genau. Kollegen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf amtlicherseits.
Ja, auf jeden Fall.
Das
Ich krieg ja noch eine Kiste Bier für den viel Lob, was ich dir ausgesprochen habe.
Ach so, ja, genau.
Ja, alles klar.
Das die hauen wir in Hannover weg hier. 10.11.12. Zack,
genau. Boom. Stimmt. Genau.
Wir bleiben im Kontakt und vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ich weiß das zu schätzen. Und wir sehen uns dann an der Essensausgabe.
Genau. Dankeschön.
Ich bringe eine Quittung mit.
Ja, Mehrwertsteuer ausgewiesen.
So eine kleine.
Oh Gott. Ja, Mehrwertsteuer war in Deutschland ausgewiesen, sonst geht das nicht.
Darfst du aber keinen Fehler machen.
Zweimal gegessen.
Darfst du keinen Fehler machen.
Am gleichen Ort.
Lupe, ne? Hier, ne? Dran denken. Hallo, Kollege.
Ja, genau.
André fade wieder aus, dieses Podcast.
Das ist ein Podcast, der ausfadet, genau.
Das ist ein Podcast, der ausfadet.
Ja, unbedingt. Wie gesagt, ich habe zweimal gegessen am gleichen Tag, das kann nicht sein.
Und einmal mit 7% Mehrwertsteuer, einmal mit 19, das ist ja auch noch, ne?
Das ist auch aufpassend. Das geht ja nur, wenn du dann halt irgendwie nicht to go oder to go.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja, das ist ja auch, wusstet ihr das, wenn du einen Kaffee to go nimmst, dann ist es, glaube ich, 19% Mehrwertsteuer. Wenn du ihn drin trinkst, ist es nur 7% Mehrwertsteuer.
Und wenn ich den mit Pommes nehme?
Kommt drauf an.
Ach, wir fäden aus.
Und die Hälfte draußen essen?
Wir fäden
aus. Und den Kaffee wegschütte?
Ich habe auch schon mal gesagt, in so einem Laden zum Mitnehmen und dann habe ich ihn aber drin getrunken. Wenn dann einer kommt wie Fargo Peter hier, dann ist er der Arsch ab.
Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.